HR Info im Gespräch.
Mit Stefan Leupfinger, Spendenpolizist. Charity Watch, so heißt das Online-Portal, mit dem Stefan Leupfinger sich einen Ruf als Spendenexperte gemacht hat. Seit 4 Jahren prüft der Autor und Journalist hier, wie seriös Vereine und Organisationen arbeiten. Mit seiner Arbeit gilt Leupfinger in der Szene inzwischen als unbequemer, aber durchaus ernstzunehmender Kritiker des milliardenschweren Spendenmarkts. Jetzt ist Stefan Leupfinger im Gespräch mit hr-Inforedakteur Oliver Günther.
Herr Leupfinger, haben Sie dieses Jahr schon gespendet?
Ich habe dieses Jahr schon mehrfach gespendet. Ich spende auch regelmäßig. Ich habe selbst eine Patenschaft. Also insofern, ich habe schon einiges getan.
Ich wundere mich ja ein bisschen, dass Sie spenden, weil Sie gelten als einer der härtesten Kritiker der Spendenszene. Und jetzt sagen Sie, Sie engagieren sich mit Spenden sogar in mehreren Organisationen.
Ja, das ist auch im Grunde der Grund, warum ich zum Thema gekommen bin. Ich habe mir irgendwann mal vor Jahren, als ich angefangen habe zu spenden, auch überlegt, Mensch, was passiert mit meinem Geld? Und damals schon festgestellt, Mensch, die Informationen, die ich da kriege, sind eher dürftig und dünn. Das heißt, mir geht's auch heute, obwohl ich sehr kritisch bin, nicht darum, die Leute vom Spenden abzuhalten.
Sie sind ja eigentlich Wirtschaftsjournalist, muss man so für den Hintergrund erzählen. Und Sie haben sich früher mit Fonds beschäftigt, auch mit geschlossenen Fonds. Mhm. Und ich habe im Manager-Magazin aus dem Jahr 2008 ein paar Zeilen über Sie gefunden. Da steht zu lesen, Zitat, Leupfinger zählt zu den wenigen profilierten Kritikern der Branche. Im selbstgegründeten Branchen-Newsletter Fondtelegram verfasst der Rosenheimer regelmäßig detaillierte Fondsanalysen inklusive dezidierter Beurteilung. Mhm. Was haben geschlossene Fonds mit Spendenorganisationen zu tun?
Wenig auf der einen Seite im ersten Moment, aber am Ende geht es auch um Geld, es geht um Zahlen und deswegen, ich bin ein Zahlenmensch. Früher habe ich die Zahlen analysiert, was eben Zukunftsprognosen für irgendwelche Investments anbelangt hat. Heute schaue ich mir die Zahlen an, was mit dem Geld von Spendern passiert, wo fließt das Geld hin, wo geht es denn im Detail dann am Ende hin. Da ist am Ende sehr viel Parallelen sind da und insofern, es hat gar nicht, obwohl es im ersten Moment unterschiedlich klingt, es hat schon einiges miteinander zu tun.
Sind das beides aus Ihrer Sicht auch Grauzonen?
Ja, das ist genau richtig. Der graue Kapitalmarkt hieß so, weil er eben hier unreguliert und so weiter. Der Spendenmarkt ist noch unregulierter. Das heißt, da trifft man zum Teil auch noch mehr Banditen, um es mal ganz hart auszudrücken. Leute, die teilweise vorsätzlich, missbräuchlich an die Sache rangehen und die halt in dem Markt der Möglichkeit sehen, um sich selbst zu bereichern.
Sie haben gesagt, Sie sind auch, weil Sie selber spenden, zu dem Thema hingekommen. Ja? Sie kommen aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Bereich Wirtschaftsjournalismus. Jetzt kann man sowas ja nebenbei machen, sich mit Spendenorganisationen zu beschäftigen. Bei Ihnen hat es im Grunde genommen aber inzwischen eigentlich, das ist eigentlich wie ein Beruf inzwischen für Sie geworden. Ja. Sie betreiben eine Internetseite, Charity Watch. Wie kam es, dass das tatsächlich auch solche Dimensionen angenommen hat, dass Sie im Prinzip inzwischen hauptberuflich, ich sage das jetzt mal zugespitzt, Spendenpolizist geworden sind?
Naja, das ist im Grunde, wenn man ein Thema macht und ich bin jemand, der Dinge dann auch mit Leidenschaft macht, dann kann man sie nicht so halbherzig machen. Und um in ein Thema reinzuwachsen und reinzukommen, muss man es schon richtig machen. Ich habe am Anfang schon überlegt, ob ich es nicht so halb machen könnte, das alte Thema und das neue Thema. Habe aber dann schnell gemerkt, das reicht nicht. Man muss sich wirklich komplett erstmal drauf konzentrieren und habe jetzt im Grunde die letzten 4 Jahre wirklich nichts anderes gemacht, als mich mit Spendenorganisationen zu beschäftigen. Unterschiedlichste Recherchen im Grunde anzustellen und bin so oft massivst enttäuscht worden, wie skrupellos Leute hier teilweise wirklich das Geld anderer Menschen, die mit guter Absicht was Gutes tun wollen, wie skrupellos die über den Tisch gezogen werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass Sie als Wirtschaftsjournalist in diesem Bereich geschlossene Fonds, Stichwort unregulierter Markt, schon einiges gewohnt waren, aber das hört sich so an, als hätten Sie paar Mal schon gestaunt über das, was Sie so in der Spendenszene erlebt haben.
Ja, absolut. Also grauer Kapitalmarkt ist schon schlimm. Da tummeln sich ja bekanntermaßen viele Banditen auch. Und da habe ich natürlich auch schon oft rechtlichen Ärger gehabt und alles Mögliche. Aber das, was ich jetzt erlebt habe in den letzten 4 Jahren, hat alles von vorher weit, weit übertroffen. Also ich bin wirklich auch schon massivst verleumdet worden. Ich bin ein Kinderschänder. Ich habe Drohungen bekommen. Also das ist, man muss nur meinen Namen mal googeln, sage ich jetzt schon, dann findet man schon zig Verleumdungen. Man kommt da auch gar nicht hinterher. Also da habe ich auch große Probleme damit. Aber gut, okay, da muss man damit leben.
Das sind jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, so Reaktionen aus der Spendenszene auf Ihre Recherchen und auch Ihre Kritik Ist das das, wo Sie so jetzt nach der Arbeit der letzten Jahre sagen würden, das ist eigentlich so für Sie das massivste Erlebnis oder die massivste Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Ja, doch. Also ich habe früher nie was Vergleichbares, nicht ansatzweise Vergleichbares erlebt. Ich habe auch zum ersten Mal, es drückt es vielleicht aus, ich habe früher nie Anzeigen erstattet. Ich habe auch mal einen Brief gefunden im Briefkasten, wo halt drauf stand irgendwie, also wo Drohungen drauf standen. Die habe ich nie ernst genommen. Das war für mich, da hat sich jemand seinen Frust von der Seele geschrieben. Das war für mich dann nie ernst zu nehmen. Aber jetzt, das, was ich erlebt habe, zum Beispiel einmal, da habe ich auch konkret dann Anzeige erstattet. Zum ersten Mal in meinem Leben gegen Unbekannt. Natürlich, weil da ging es so ins Detail. Da musste jemand vor Ort recherchiert haben. Da musste jemand vielleicht sogar...
Bei Ihnen zu Hause zum Beispiel.
Ja, oder? Richtig. Da ging es richtig. Da ist meine Verwandtschaft ausspioniert worden. Bekannte kamen dann drin vor in dieser Drohmail. Also da ist schon wahnsinnig viel Energie reingesteckt worden. Das hat nicht nur einfach mal einer abends aus Frust runtergeschrieben, sondern da hat jemand systematisch dran gearbeitet. Und diese Dimension habe ich vorher nie erlebt. Und deswegen habe ich auch zum ersten Mal da damals eine Anzeige erstattet.
Der Grund für diese Attacken ist ja Ihre Seite, Ihre Internetseite, ja. Charity Watch, wo Sie Organisationen auf den Zahn fühlen, wo Sie gucken, wer ist seriös, wer ist unseriös. Erklären Sie doch mal einem Laien, wie gehen Sie da vor? Nach welchen Kriterien überprüfen Sie da die Organisation auf Ihrer Seite?
Ja, im Grunde läuft viel zum Teil über Leserhinweise. Wir fangen irgendwann mal an, uns für eine Organisation zu interessieren. Dann schreiben wir diese Organisation in der Regel an und fragen als erstes mal, könnt ihr uns ein bisschen was über eure Arbeit erzählen?
Interessieren deshalb, weil Leute sich an Sie wenden oder
genau,
sagen?
Genau, richtig. Leser von Charity Watch wenden sich an uns und fragen, wissen wir über den oder den was? Oder wir finden selber irgendwo einen Hinweis oder wie auch immer. Wir fangen mal an, die anzuschreiben und fragen, wie gesagt, ja, was tut er denn so? Und vor allem, was wir auch immer gleich fragen ist, könnt ihr uns nicht bitte einen Finanzbericht zur Verfügung stellen? Das heißt, ich habe ja gesagt, ich bin Zahlenmensch, ich möchte sehen, wie viele Einnahmen waren da konkret in Euro ausgedrückt und wofür ist dieses Geld in Euro ausgedrückt ausgegeben worden? Und diese Fragen stellen wir und dann seriöse Vereine reagieren da völlig locker und stellen das alles zur Verfügung, beantworten diese Fragen gerne. Unseriöse Vereine fangen dann schon an zu mauern und dann geht schon mal die erste Weichenstellung ist da quasi schon mal getroffen.
Also ob jemand Ihnen einen Finanzbericht schickt genau. Oder nicht, das ist für Sie schon mal ein erster Beweis oder ein Indiz?
Das ist ein Indiz, noch kein Beweis, weil es gibt auch, durchaus ist uns auch schon passiert, ist aber die Ausnahme, Leute, die emotional erstmal überreagieren und sagen, okay, nein, wieso soll ich dem jetzt meine Zahlen geben, habe ich keine Lust drauf, die sich wirklich ehrenamtlich engagieren, ist uns schon passiert, aber im Grunde, die meisten haben schon einen Grund, warum sie es tun.
Wenn Sie sagen, Sie schreiben die Organisation an und fragen nach einem Finanzbericht und Sie sagen, die Seriösen schicken dann was, wie viel Prozent der Organisation, die Sie so anschreiben, schickt anstandslos einen substanziellen Bericht?
Die Hälfte.
Die Hälfte.
Die Hälfte. Wobei, es ist nicht repräsentativ, weil wir haben uns schon mehr quasi, auch der Name Charity Watch als Aufpasserorganisation drückt es ja schon ein bisschen aus, auch auf den Sumpf spezialisiert, wenn man so will. Weil das ist ja auch das, was bisher sonst keiner tut in Deutschland. Und deswegen haben wir schon tendenziell mehr mit den Unseriösen zu tun. Deswegen würde ich mal ganz offen sagen, die Zahl ist nicht repräsentativ mit 50%. In Wirklichkeit, wenn man über alle Vereine das sehen würde, dann wären es mit Sicherheit mehr.
Mehr die seriös sind.
Genau.
Um es mal so grob zu strukturieren, sind aus Ihrer Sicht eher kleinere Organisationen die unseriöseren oder anders formuliert, ist man, wenn man sich als Spender an die Großen hält, an die Bekannten hält, ist man da sicher? Automatisch sicher?
Nein. Also mir ist keine pauschale Regel wirklich bekannt. Also es ist auch nichts auffällig. Wobei jetzt groß, wenn man natürlich die ganz, ganz Großen nimmt, die wirklich, wenn da auch nur eine Kleinigkeit bekannt werden würde, dann würde sofort die ganze deutsche Presse quasi aufspringen, à la UNICEF, die damals das Spendensiegel ja verloren haben vor ein paar Jahren, der Skandal. Wenn ich diese Messlatte anlegen würde, dann wären ja ganz viele unseriös, weil das war schon, ja.
Auf der anderen Seite, Stichwort UNICEF, auf Ihrer Seite Charity Watch steht da auch, soll man genauer hinschauen, also keine Warnung, aber ja. Schon so keine Empfehlung, höchstens eine mit Einschränkungen. Dabei hat ja UNICEF sogar das DZI-Spendensiegel. DZI ist ja sowas wie der Spenden-TÜV in Deutschland. Gucken Sie da nicht vielleicht auch besonders kritisch hin? wenn es um solche Organisationen geht?
Natürlich legt man die Messlatte ein Stück weit höher bei großen Organisationen, weil man kann natürlich auch von einem Großen, der keine Ahnung, riesige Mannschaften schon quasi beschäftigt, einen riesen Verwaltungsapparat hat, da kann man natürlich auch anderes Niveau erwarten als bei kleineren Organisationen, wo sich Leute vielleicht ausschließlich ehrenamtlich engagieren, die das abends in ihrer Freizeit alles machen und die dann vielleicht auch, weil sie halt keine Profis sind, mal einen Fehler machen, wo man dann auch mal sagen muss, okay, der macht es wirklich ehrenamtlich, da muss man auch mal vielleicht einen kleinen Fehler eher verzeihen, als von einem Profi, bei dem er erwarten kann, dass er ein gewisses Niveau definitiv auch immer erhalten wird.
Auf der anderen Seite hört man so von Spendenorganisationen, gerade auch von kleineren, dass die regelrecht Angst vor ihnen haben. So nach dem Motto, wenn der Brief kommt oder die Mail kommt, schicken Sie uns mal Ihren Finanzbericht, dass da bei vielen schon die Angst umgeht, oh, der Läupfinger, jetzt sind wir dran, weil sie sich dem auch nicht gewachsen fühlen. Ja? Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann es vielleicht nachvollziehen, aber nur, weil ich die Hintergründe auch so ein bisschen kenne, warum die Angst haben. Denn wir haben vorhin gesprochen, wie gegen mich Druck aufgebaut wird. Eine Methode, wie auch versucht wird, meine Arbeit zu boykottieren, ist, dass man Vereine massivst anschreibt per Massenmails. Jeder Verein, der bei uns auf der Homepage irgendwie nur namentlich genannt wird, wird automatisch regelmäßig quasi angeschrieben von meinen Gegnern, wo vor mir gewarnt wird mit böswilligen Unterstellungen und so weiter. Das heißt also, die Leute, die haben schon wirklich Angst und in dem Moment, wo dann wirklich der Brief kommt, dann um Gottes Willen, jetzt hat es uns erwischt, so nach dem Motto. Das kann ich nachvollziehen, aber, und das ist, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass es wirklich anders ist, ist ja der, dass wir auch Empfehlungen aussprechen. Ist ja nicht nur so, dass wir nur warnen. Wir haben ja auch Empfehlungen auf unserer Seite. Und nach welchen Kriterien, warum sollten wir Empfehlungen aussprechen, wenn wir alle nur in die Tonne treten wollen, so nach dem Motto, und alles nur schlecht machen wollen? Nein, darum geht's uns nicht. Wir wollen die Spreu vom Weizen trennen.
Sie kontrollieren ja mit Charity Watch Non-Profit-Organisationen, also Organisationen, die nicht profitorientiert wirtschaften. Wie ist das eigentlich bei Ihnen selbst? Verdienen Sie mit Charity Watch Geld?
Schön wäre es, wenn ich Geld verdienen würde. Leider habe ich noch keinen Weg
gefunden. Wovon leben Sie dann, wenn Sie das seit 4 Jahren praktisch hauptberuflich machen?
Ja, das ist ja sehr berechtigte und gute Frage. Ich lebe davon, dass ich früher im grauen Kapitalmarkt erfolgreicher arbeiten konnte, also wirtschaftlich erfolgreicher arbeiten konnte. Sie haben erwähnt, ich habe einen Branchendienst gehabt. Das war ein Branchendienst, der war ohne Werbung, rein internetbasiert und profitabel. Da gibt es nicht so viele davon in Deutschland. Den habe ich verkaufen können an einen Berliner Verlag. Und ich habe eine Studie einmal im Jahr gemacht, die konnte ich verkaufen an einer Ratingagentur in Bad Homburg. Und mit dem Geld, was ich unternehmerisch verdient habe, habe ich gesagt, das setze ich unternehmerisch auch wieder ein, um ein neues Feld aufzubauen, um da ins neue Thema mich einzuarbeiten. Und ja, mittlerweile bin ich aber an einem Punkt angelangt, wo ich jetzt sagen muss, so, jetzt ist dieses unternehmerische Kapital auch aufgebraucht. Jetzt muss ich langsam ans Geldverdienen denken. Und das ist wirklich schwer.
Kann man das mit sowas wie Charity Watch? Gibt es eine Idee oder müssen Sie die Seite letztendlich einstellen und sich ein neues Berufsfeld sorgen?
So schlimm wird es am Ende sicherlich nicht kommen, aber ich habe es jetzt versucht, auch mit meinem Buch einen Weg zu finden, um Geld ein bisschen auch zu verdienen über den Buchverkauf im Endeffekt, ganz ehrlich. Wir haben auch bei uns auf der Homepage ein freiwilliges Abo. Es gibt auch einige Leute, die uns da so unterstützen und sagen, wir finden die Arbeit gut, wir machen hier ein freiwilliges Abo. Aber das reicht alles am Ende nicht, um eine solche Organisation mit vor allem den ganzen rechtlichen Ärger, der damit dranhängt. Diese Vereine engagieren sofort Rechtsanwälte, teilweise wirklich die besten und teuersten Anwälte. Ist ja egal, ist ja nur Spendengeld, was wir hier beim Fenster rauswerfen. Das ist schwer, das kann man damit nicht finanzieren. Und deswegen muss ich schon auch irgendwann jetzt mal überlegen, ob ich nicht vielleicht Charity Watch, so wie Sie am Anfang ja auch die Frage gestellt haben, ob man es nicht nebenbei machen könnte, ob ich eine Charity Watch vielleicht 2 Tage die Woche betreibe und 3 Tage die Woche was mache, wovon ich auch leben kann.
Schon mal richtig verloren? Vor Gericht oder mussten Sie mal richtig einknicken bei einer Klage oder kommen Sie in der Regel eigentlich ungeschoren davon?
Also wir haben eine sehr gute Quote, ich bin da sehr zufrieden, aber natürlich
eine Zahl?
Schwer zu sagen, also ich sage mal einfach eine Zahl, wir haben allein in den letzten 5-6 Wochen in etwa 20 Rechtsanwaltsschreiben auf dem Tisch gehabt. Davon war eine Geschichte, wo ich wirklich sagen muss, okay, da ist uns ein Fehler passiert, war dumm. Es betrifft am Ende eine Kleinigkeit, wie so oft. Es ist ein Zitat, ein bisschen aus dem Zusammenhang. Das Zitat ist nicht falsch, aber es ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt worden. Klar, war ein Fehler, gebe ich zu, stehe ich auch dazu, habe ich kein Problem. Aber an der Kernkritik war überhaupt nichts zu rütteln. Insofern, so ist es am Ende immer. Wir haben schon schon ein paar Mal auch vor Gericht Teile verloren oder sowas. Aber meistens hat es irgendwo Nebenkriegsschauplätze betroffen. In der Kernsache, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie zurückrudern müssen.
HR Info im Gespräch heute mit Stefan Leupfinger, Betreiber der Internetseite Charity Watch und Autor des Buches Die Spendenmafia. Herr Leupfinger, wir haben uns ja in dieser Woche in HR Info sehr intensiv auch mit der Spendenszene beschäftigt, vor allen Dingen mit dem Bereich Spendenwerbung, also welche Instrumente setzen Organisationen ein, wie wird da gearbeitet. Und da sind wir schon auf das ein oder andere Beispiel gestoßen, wo wir uns selber so ein bisschen gewundert haben. Also ich selber war zum Beispiel bei einer Straßenkampagne für UNICEF dabei. Da haben Werber einer kommerziellen Agentur geworben im Auftrag von UNICEF um Spenden. Mhm. Und das hat sich dann in der Wiesbadener Innenstadt so angehört.
Du oder sie, was ist lieber?
Du.
Du ist lieber, Mensch. UNICEF kennst du?
Ja.
Uns kennt, glaube ich, jeder. Ne? Wir sind die größte Kinderhilfsorganisation genau auf der Welt. Mal zwei Sachen. Uns gibt es nämlich schon seit über 60 Jahren. Ja? Also nicht mich, sondern die Organisation. Mhm. Klar. Und wir alle wissen, dass es Kinder gibt, die nicht zur Schule gehen können. Ja, es weiß vielleicht nicht jeder, dass wir 93 Millionen haben. Und jetzt gerade mit Somalia und Libyen halt noch ein paar mehr. Ja, die schaffen wir aber auch. Wir sind nämlich gut. Und deshalb reisen wir gerade mit diesen kleinen Teams hier rum. Ja, wir haben gerade mal Zeit, gehen auf die Leute zu und geben den Leuten heute einfach mal die Chance, ein bisschen mitzuhelfen. Nämlich mit ihrer Stimme und einem kleinen symbolischen Beitrag.
Das war die Szene aus der Wiesbadener Innenstadt, die wir ein bisschen gekürzt haben, aber nicht im Kern. Was mir so aufgefallen ist in der Situation ist, da ist immer von wir die Rede, wir haben jetzt mal gerade Zeit zu werben, sie kennen uns sicher. Mhm. Bin ich da jetzt überkritisch, besonders sensibel, dass ein Vertreter oder ein Mitarbeiter einer Agentur mit solchen Begriffen arbeitet? Oder finden Sie, geht eigentlich gar nicht?
Nein, also ganz ehrlich, ich finde das, was Sie ich mir jetzt gerade vorgespielt haben, unseriös. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Der Eindruck, der hier entsteht und wahrscheinlich auch bei dieser Passantin entstanden ist, ist, dass das jemand ist, naja, wir haben jetzt gerade mal so Zeit, das heißt, es ist meine Freizeit und da tue ich jetzt was Gutes. Ich mache das ehrenamtlich. In Wirklichkeit ist es aber ganz anders. Das ist sein Beruf. Der hat nicht gerade mal so Zeit, sondern der steht da beruflich dort, um Mitgliedschaften einzusammeln und von den Mitgliedschaften lebt er. Er macht es professionell, er bekommt ein Gehalt dafür, und er macht es definitiv nicht ehrenamtlich. Deswegen finde ich die Situation, so wie sie mir gerade da vorgespielt wurde, definitiv indiskutabel.
Die Beteiligten unter anderem auch UNICEF sagen dazu, naja, die sind ja gekennzeichnet, die Werber, weil die einen Ausweis haben. Da steht auch der Name der Agentur drauf. Und UNICEF sagt, auf Nachfrage seien die Werber natürlich dazu verpflichtet, den Passanten, wenn die fragen, kommen sie von UNICEF oder woanders her, Antwort zu geben. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend? Als Transparenz?
Nein, definitiv nicht. Weil allein durch das Wir, das er ja mehrfach wiederholt hat, wir von UNICEF und so weiter, hat er mehrfach den Eindruck vermittelt, wir sind von UNICEF. Und er ist nicht von UNICEF. Er ist ein von UNICEF beauftragter Werber, um Mitglieder zu finden, der kommerziell beruflich das macht. Das ist wie ein Autoverkäufer, der Autos verkaufen will, so verkauft er Mitgliedschaften. Und dieser Wir-Eindruck, den er mehrfach durch das Wir ja auch betont hat, der stimmt halt einfach nicht.
Was glauben Sie, eher ein Einzelfall oder glauben Sie, dass das tatsächlich ein Instrument ist, das durchaus gängig in der Branche ist? Was ist also Ihre Erfahrung?
Ich vermute mal, UNICEF wird es als Einzelfall im Zweifel mal abtun, aber ich vermute und befürchte mal, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass die auch mittlerweile halt immer aggressiver auftreten. Ich finde das nicht in Ordnung.
Sie sagen, UNICEF wird das wahrscheinlich eher so als Ausnahme darstellen. Aber wenn so Instrumente eingesetzt werden, weil der Druck so groß ist, weil die Konkurrenz auch unter den Spendenorganisationen so groß ist.
Lassen Sie mir einen ganz einfachen Vergleich machen. Stellen wir uns mal vor, es gibt 5 Organisationen in Deutschland, die sich an Spendenkuchen von 1 Million aufteilen. Alle 5 bekommen 200.000 Euro im Jahr. Jetzt fängt der Erste an, weil er unzufrieden ist, er möchte mehr haben von dieser Million und fängt an, Werber zu engagieren, Werbung zu machen und Spenden zu sammeln, aggressiv oder wie auch immer. Und hat dann auch Erfolg und sammelt eben 400.000 Euro ein. Die 200.000 Euro, die er mehr hat, fehlen bei den anderen 4, die bisher sich ausschließlich auf die gute Tat konzentriert haben, ausschließlich auf die gemeinnützige Arbeit konzentriert haben.
Jetzt könnte man aber sagen, wenn jemand gut wirbt, wenn Organisationen gut werben, wird der Kuchen vielleicht größer, weil man neue Spender erreicht.
Nein, das ist einfach Unsinn. Weil ich kann doch nicht erwarten, dass die Leute, die bisher 100 Euro spenden, indem sie sich vom Konsumverzicht üben, indem sie sich das vom Mund absparen zum Teil, dass die jetzt plötzlich 200 Euro spenden, nur weil sie fünfmal mehr angeschrieben werden, damit man ein paar mehr Spendenaufrufe bezahlen kann oder damit ein paar Sammler in der Fußgängerzone
aber
mehr
bezahlen können. Aber vielleicht jemand, der noch gar nicht gespendet hat, wird dann zum ersten Mal, vielleicht nicht gleich 100 Euro, aber 10 oder 20 Euro spenden.
Theoretisch denkbar, dass man 5 Leute mehr erreicht, aber man sieht ja die Zahlen in den letzten Jahren, das Spendenaufkommen mit gewissen Schwankungen ist eher gleich. Ich behaupte, der Spendenkuchen, so wie er ist, der ist nicht beliebig vermehrbar.
Ein anderes Beispiel, Stichwort Spendenmissbrauch. Mein Kollege Volker Siefert hat einer Organisation hinterher recherchiert, hat sich an deren Fersen geheftet, vor der seit Jahren gewarnt wird. Auch seitens des schon genannten Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, DZI. Der Name der Organisation World Children's Fund hat seinen Sitz in Mainz. Und über Unterlagen der US-Steuerbehörde ist mein Kollege darauf gekommen, dass sich da die Vorstände des Vereins massiv Spendengelder offensichtlich in die eigene Tasche stecken. Mhm. Da gehen ganz offensichtlich Millionen aus Spendeneinnahmen an die Vorstände, die in den USA leben. Hört sich an nach Betrug.
Ob strafrechtlich Betrug ist, können wir jetzt beide nicht beurteilen. Es müsste im Zweifel ein Richter beurteilen. Der Punkt ist der, das ist ein System, da gibt es mehrere Organisationen, die international operieren. Da wird das Geld, das in Deutschland gesammelt wird, über mehrere Stufen geschleust. Mehrfach fallen quasi Kosten an und am Ende landet das Geld quasi bei der Mutter in den USA, wo sich dann wiederum auch nochmal Leute ein bisschen bedienen. Und das ist ein typisches System, wie im Endeffekt der Spender abkassiert wird, wo aus den 100 Euro, die vorne mal reinfließen, am Ende nur noch irgendwelche kleinen Tröpfchen irgendwo in Afrika oder wo ankommen.
Seit Jahren wird vor dieser Organisation gewarnt, zum Beispiel seitens des DZI. Mhm. Trotzdem können die weiter Spenden sammeln in Deutschland und es sind Millionen, die auch deutsche Spenderinnen und Spender dieser Organisation geben. Wie kann das sein? Warum schreitet da keiner ein?
Das ist eine sehr gute Frage. Da ist die Politik gefordert. Die Politik tut nur leider nichts.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit man zum Beispiel solchen Organisationen dazwischen funken kann?
In meinen Augen müsste als erstes mal der Gesetzgeber Transparenz schaffen. Das wäre auch ganz, ganz wichtiger Punkt, weil damit könnte man endlich dann auch mal auf Knopfdruck quasi als Spender nachlesen, hier so und so viel Geld geht in die Werbung, so und so viel Geld geht in die Verwaltung, so und so viel Geld geht in die Projekte.
Wie könnte das gehen seitens des Gesetzgebers?
Ja, zum Beispiel über den elektronischen Bundesanzeiger. Den gibt's ja heute schon. Da werden Daten von einer privat gehaltenen GmbH müssen da veröffentlicht werden. Also jede GmbH muss Daten über ihre Bilanz zum Beispiel, muss die dort veröffentlichen. Und da könnte man ja in den das Gesetz dazu einfach erweitert, dass auch ein Verein Daten dort veröffentlichen muss, vielleicht ein Verein, um die Verwaltung nicht ausufern zu lassen, ab einer bestimmten Größe nur, der Skatverein um die Ecke, der muss keine Zahlen veröffentlichen, das interessiert die Allgemeinheit nicht. Aber wenn er zum Beispiel 30.000 Euro Jahresumsatz macht, das ist so eine Grenze, die wir mal definiert haben, dann finde ich, sollte der Gesetzgeber vorschreiben, dass die öffentlich machen müssen, was sie einnehmen und wofür sie das Geld ausgeben.
Jetzt mal aus Spendersicht, der in diesen Tagen vor Weihnachten spenden will. 3 Tipps, wo Sie sagen, darauf sollte man achten, wenn man spenden möchte.
Zuerst nicht an zu viele Organisationen spenden. Man sollte sich auf 2-3 Organisationen konzentrieren. Das macht auch deswegen Sinn, und dann kommt gleich der zweite Punkt, weil man sollte sich auch mit diesen Organisationen ein bisschen beschäftigen. Beschäftigen zum Beispiel in der Form, dass man mal auf die Internetseite geht und dort mal nachschaut, gibt es da einen Jahresbericht mit Finanzzahlen. Allein schon die Tatsache, dass es Zahlen gibt, ist schon mal ein sehr, sehr großes Qualitätskriterium praktisch. Ja, dann vielleicht als dritter Punkt, auf was man noch achten sollte, auf keinen Fall emotional spenden. Immer bevor man spendet, vielleicht 2-mal drüber schlafen.
Sagt der Autor und Journalist Stefan Leupfinger im Gespräch mit HR Info. Mehr zu ihm und zur HR Info-Serie Das Spendenbusiness, gutes Geschäft mit dem schlechten Gewissen, finden Sie auf hrinforadio.de.